Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Jahres. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingestartet und an den Börsen ist ja mal wieder einiges los. Deshalb jetzt der Überblick, was in den ersten paar Wochen des Jahres passiert ist und vor allem, was der Megatrend des Jahres sein könnte, nämlich Speicherchips. Dazu später mehr. Wir fangen an mit dem Fear and Greed Index. Der steht aktuell bei 50, also recht neutral. Letzte Woche stand er noch bei 62, also eher im Bereich Greedy. Insgesamt glaube ich aber, dass die Investoren eigentlich ganz positiv sind. Klar, hin und wieder gibt es natürlich diese ganzen Trump-Geschichten mit Grönland, aber ich glaube, insgesamt sind die Investoren recht positiv, was das Jahr angeht, vor allem was den Bereich künstliche Intelligenz angeht. Als erstes schauen wir uns die Performance unserer Super 6 an. Und zwar schwächeln die so ein bisschen zum Jahresstart. Wir haben Alphabet mit plus 4%, Amazon mit plus 2%, Nvidia aktuell mit minus 3%, dann haben wir Meta mit minus 6%, Microsoft mit minus 6%. Und Apple mit minus 9%. Das heißt, ein bisschen ein schwacher Start für die Super 6. Und wir werden gleich mal schauen, woran das eigentlich liegt. Wie ihr wisst, mache ich mir um Nvidia so überhaupt keine Sorgen. Da glaube ich nach wie vor an die Kursziele von 250 bis $300. Also noch eine ganze Menge Upside nach oben. Ich glaube, bei den anderen Companies, da gibt es vielleicht ein paar mehr Gründe dafür, dass die aktuell so ein bisschen schwächeln. Wir haben ja gesagt, Meta minus 6%, Microsoft minus 6%, Apple minus 9%. Welche News gab es da jetzt eigentlich? Also bei Meta haben wir nach wie vor die Story, dass die nach wie vor nicht so richtig ja, aus den Startlöchern kommen, was das Thema KI angeht. Also noch nicht so ganz klar, was die eigentlich mit dieser ganzen KI-Infrastruktur so machen. Jetzt haben sie eine neue Initiative angekündigt, nämlich Meta Compute. Das heißt, sie wollen jetzt quasi auch wie so ein Cloud-Service-Provider fast, also am Markt auftreten und ihre ganze Kapazität dann eben auch verkaufen. Auf der einen Seite macht es eben total viel Sinn, weil wenn man so viel Kapazität hat, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man dann eine Art Cloud-Service-Business aufbaut. Auf der anderen Seite unken jetzt auch manche Leute, naja, wenn es mit der eigenen KI besser laufen würde, dann wäre die ja auch schon ausgelastet, dann müssen die eben nichts mehr am Markt abgeben. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Kann auch einfach nur sein, dass Meta Compute einfach der Name ist für die eigene KI-Infrastruktur und die am Ende doch dann eben alles verwenden wollen. Aber im Augenblick ist das Narrativ jetzt nicht so positiv. Gleichzeitig hat Meta ja auch angekündigt, dass sie aus den Bereichen Reality Labs und Virtual und Augmented Reality eben Stellen kürzen wollen. Das heißt, auf der einen Seite laufen diese Meta Ray-Ban Glasses ja ziemlich gut, aber der ganze Bereich Virtual Reality, wie eben dann eben auch Metaverse oder eben auch Oculus Glasses, das läuft nach wie vor überhaupt nicht gut. Deshalb hat der Meta sehr, sehr viele Stellen gestrichen und gleichzeitig sparen die natürlich auch ziemlich viel Geld, um es wiederum in KI zu stiften, was aus meiner Sicht total viel Sinn macht. Dann gibt es News aus dem Hause Microsoft und da haben wir nach wie vor das Problem, dass das Thema Copilot nicht so richtig abhebt. Also da hat sich Microsoft wirklich mehr vorgestellt, aber wie wir wissen, ist die Performance von Microsoft Copilot einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Und deshalb gibt es jetzt eben viele Unternehmen, die sagen, okay, anstatt jetzt Microsoft Copilot zu bezahlen, gehen wir lieber in ChatGPT Enterprise oder sogar vielleicht in Claude und die Anthropic-Produkte. Spannenderweise hat jetzt zum Beispiel die Münchner Rück, glaube ich, oder was die Allianz? Eine von beiden, jetzt auch angekündigt, ganz stark auf Anthropic zu setzen, was eben zeigt, dass diese neuen KI-Companies wie OpenAI und Anthropic auch bei Corporates eben sehr, sehr gut ankommen und das dann natürlich auch dazu führt, dass Microsoft da eben auch Marktanteile verliert, beziehungsweise ihren KI-Anteilen nicht so weit ausbauen kann, wie sie es gerne hätten. Apple hat jetzt bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Google die nächste Version von Siri entwickeln werden. Wir wissen ja alle, Apple mega Desaster, was das ganze Thema künstliche Intelligenz angeht. Dann haben sie ja das letzte Jahr damit verbracht, rauszufinden, wer der beste Partner für sie sein könnte, ob es eben OpenAI ist oder vielleicht sogar Perplexity oder Anthropic. Aber am Ende sind sie eben bei Google gelandet, was aus meiner Sicht auch total viel Sinn macht, denn Apple und Google, die arbeiten ja schon ganz lange zusammen im Bereich Search. Also wenn ihr in Safari oder auf dem iPhone eben nach irgendwas sucht in der Browserleiste, dann werdet ihr direkt auf die Google-Suche weitergeleitet. Und das ist auch für Apple ein mega Business, da verdienen die extrem viel Geld, ohne irgendwas machen zu müssen. Und deshalb glaube ich auch, dass es für Apple ein super smarter Move ist. Jetzt könnte man zwar sagen, okay, Apple, seid ihr nicht in der Lage, eine eigene KI zu entwickeln? Wollt ihr euch wirklich abhängig machen von Google? Auf der anderen Seite haben wir ja bislang von Apple gesehen, dass sie das einfach nicht gut drauf haben, wie man an Siri sehen kann. Von daher kann es eben total viel Sinn machen zu sagen, hey, wir arbeiten schon so lange gut mit Google zusammen. Die sollen die KI liefern mit Gemini. Wir machen unsere Handys und MacBooks und vielleicht auch neue Geräte, wie zum Beispiel Apple Glasses und das ist dann vielleicht auch die perfekte Partnerschaft. Dem Aktienkurs tut es bislang trotzdem nicht gut. Die Aktie dieses Jahr eben 9% im Minus. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Marktkapitalisierung unserer Super 6. Da ist eben Nvidia mit Abstand die größte Company der Welt mit etwa 4,5 Billionen. Danach kommt Alphabet, dann kommt Apple, Microsoft, Amazon an sechster Stelle kommt gar nicht mehr Meta, sondern eben Broadcom. Und danach kommt dann eben schon Tesla. Und eben ganz spannend, einfach von der Größenordnung her. Alphabet ist jetzt eine 4 Billionen Dollar Company, also 4.000 Milliarden. Und Meta ist aktuell nur bei 1.500 Milliarden. Das heißt, Alphabet mittlerweile fast dreimal so groß oder mehr als doppelt so groß wie Meta. Und die waren ja jahrelang eher auf Augenhöhe. Liegt natürlich auch daran, dass der Alphabet-Aktienkurs halt wirklich so krass abgegangen ist in den vergangenen Monaten. Zeigt aber auch, dass Alphabet gerade super positioniert ist, was das Thema KI angeht und es dann eben auch entsprechend von der Börse honoriert wird. Kommen wir jetzt aber zu dem absoluten Hype-Thema an der Börse der letzten Monate, zumindest was das Thema Performance angeht. Und zwar handelt es sich da um Speicher. Und Speicher hört sich erstmal super langweilig an. Das heißt, wir reden hier quasi über Arbeitsspeicher und Festplatten. Und wir reden über Companies wie Micron oder SanDisk. SanDisk habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ihr habt selbst vielleicht schon mal SanDisk-Produkte gekauft. Denn auch wenn ihr als ganz normaler Verbraucher jetzt zum Beispiel eine SD-Karte kauft für eure Kamera oder auch für einen Laptop, da steht dann zum Beispiel auch SanDisk drauf. Und das Spannende ist jetzt aber eben, dass diese Companies, die eigentlich schon relativ alt sind, jetzt einen unglaublichen Hype erleben. Und das hat natürlich auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und zwar ist es ja so, dass KI logischerweise sehr, sehr viele Daten erzeugt und natürlich auch mit sehr vielen Daten arbeitet. Und all diese riesigen Datenmengen, die müssen natürlich irgendwo gespeichert werden, auf Festplatten, oder müssen verarbeitet werden beim Model Training oder bei der Inference, also beim Ausführen der KI-Modelle, also quasi in einer Art Arbeitsspeicher. Und wenn wir uns jetzt mal einen normalen Computer vorstellen, also unseren normalen Laptop, dann haben wir da ja Prozessoren, Arbeitsspeicher und Festplatten. Und so ein bisschen analog kann man es eben auch im Datacenter sehen, weil wir haben eben unsere GPUs, also unsere Prozessoren, meistens von Nvidia oder auch von AMD und von Broadcom. Dann haben wir eben unseren Arbeitsspeicher von Companies wie Micron, Samsung oder SK Hynix, die letzten beiden eben beide aus Südkorea. Und wir haben eben unsere Festplattenplayer, wie zum Beispiel SanDisk, Western Digital oder auch Seagate. Und die Performance von diesen Aktien ist einfach so crazy in den letzten Monaten. Die schauen wir uns gleich mal an. Der Hintergrund ist aber, dass sowohl im Bereich Arbeitsspeicher als auch Festplatten es einfach jeweils nur drei Player gibt. Das heißt, wir haben zwar kein Monopol, wie es vielleicht so ein bisschen bei Nvidia lange Zeit der Fall war, aber wir haben durchaus ein Oligopol. Das heißt eben drei Player jeweils, die eben eine sehr starke Marktmacht haben, die sich aber auch so ein bisschen indirekt absprechen, würde ich mal sagen. Also absprechen in dem Sinne, dass sie natürlich alle kein Interesse daran haben, jetzt einen Preiskrieg zu starten, sondern die wollen natürlich alle ein bisschen die Menge verknappen und die Preise natürlich auch hochhalten. Und es gibt einfach unglaublich viel Nachfrage und davon profitieren natürlich all diese Player. Das bedeutet, auf der einen Seite verkaufen die eben wahnsinnige Mengen, können aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verkaufen, machen es aber absichtlich nicht, einfach um dann die Preise hochhalten zu können. Und auch spannend ist eben, dass diese Companies jetzt ihren ganzen Fokus auf den Bereich künstliche Intelligenz und Data Center legen. Das bedeutet, anstatt jetzt für Endkonsumenten zu produzieren, verwenden die alle ihre Kapazität für Data Center. Was hat das zur Folge? Wenn ihr jetzt zum Beispiel für euren PC RAM kaufen wollt, also Arbeitsspeicher, dann habt ihr vielleicht in der Vergangenheit für irgendein Upgrade auf, weiß nicht, 1 Terabyte, habt ihr vielleicht 300 Euro bezahlt. Und mittlerweile kostet das gleiche Upgrade vielleicht das 3- oder 4-fache, weil es gibt einfach weniger Angebot, weil die großen Produzenten einfach sagen, hey komm, warum sollen wir diese ganzen Konsumenten bedienen? Das wahre Geld liegt eigentlich darin, jetzt eben RAM zu verkaufen oder sogenanntes HBM, High Bandwidth Memory, um zum Beispiel Nvidia Blackwell auszustatten. Denn wenn Nvidia jetzt eben seine Supercomputer baut, ne, also Blackwell zum Beispiel oder Vera Rubin, das sind ja tausende von Chips, aber jedes Mal gehören dazu dann eben auch noch ganz viel Memory, also ganz viel Speicher, wo diese ganzen Daten dann eben auch verarbeitet werden müssen. Das heißt, die Nvidia-Story, die geht so ein Stück weit Hand in Hand mit dem ganzen Thema Memory, von daher umso erstaunlicher, dass der Hype jetzt eigentlich erst so richtig abhebt. So, aber jetzt genug der Vorrede, schauen wir uns mal zwei Player ganz konkret an, nämlich einmal Micron Technologies und das eben stellvertretend für die RAM-Player, also quasi für High Bandwidth Memory, das heißt SK Hynix und Samsung aus Südkorea, die lasse ich mal ein bisschen außen vor, aber diese machen was ziemlich Ähnliches. Und wir schauen uns eben SanDisk an für den Bereich der Festplatten und auch da wiederum Western Digital und Seagate machen was relativ Ähnliches. Wie hat jetzt Micron performt? Also Micron ist dieses Jahr, das Jahr ist ja noch nicht so alt, ist dieses Jahr schon 30% im Plus. Also absoluter Hammer, 30% year to date. In den letzten 3 Monaten 94% im Plus und im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten 276% im Plus, also fast eine Vervierfachung. Also unglaublich, Micron, wirklich gigantische Performance. Spannend ist da eben auch die Bewertung, denn man spricht ja immer vom Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Price-Earnings-Ratio und die ist ja immer so ein bisschen ein Indikator dafür, ob die Aktie jetzt überteuert ist oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Company haben wie Palantir, die irgendwie so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 300 hat, dann denken sie schon, okay, das ist ein bisschen überzogen. Normalerweise bei älteren Firmen, die eben nicht mehr so schnell wachsen, hat man dann vielleicht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 oder 20. Jetzt ist es so, dass Micron aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34 hat. Und 34 hört sich erstmal relativ normal an für so einen Tech-Titel. Das Ding ist aber nur, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis ja immer rückwärts betrachtend ist. Das heißt, da wird eben auf die Umsätze und Gewinne der letzten 12 Monate geschaut. Aber bei schnell wachsenden Companies macht es ja einfach überhaupt keinen Sinn, weil die einfach vielleicht in einem Jahr ihren Umsatz verdoppeln können. Und deshalb schaut man sich da gern das Forward PE an, also quasi das Kurs-Gewinn-Verhältnis sozusagen für das nächste Jahr. Und da ist Micron gerade mal bei 11. Und 11 ist extrem niedrig, weil Companies wie Nvidia oder Alphabet irgendwo bei 20, 30 oder auch 40 liegen, was auch noch vollkommen okay ist bei stark wachsenden Companies wie Nvidia. Aber Micron ist da eben einfach nur bei 10. Und da könnte man es auf jeden Fall so interpretieren, dass die Company im Augenblick noch massiv unterbewertet ist. Jetzt ist es so, dass man bei diesen Speicherchips immer so ein bisschen Angst hat, dass die zyklisch sind. Und zyklisch bedeutet eben, okay, das geht einmal total hoch, aber dann wird entweder überproduziert oder die Nachfrage bricht dann ein oder es gibt einen Preiskampf und dann sinken eben auch die Margen. Das war in der Vergangenheit tatsächlich so. Jetzt glaubt man aber, dass es diesmal anders ist, weil einfach die Nachfrage so gigantisch ist. Das heißt, dieser Zyklus, der wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, weil Micron und auch die anderen Player, die sind jetzt auf Jahre ausverkauft. Das heißt, da ist der Absatz auf jeden Fall schon mal gesichert und die werden die Preise halt eher erhöhen, als sie jetzt eben zu senken. Und die ganzen Player wie OpenAI, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Google, die sind einfach bereit, jeden Preis zu zahlen, weil sie das Zeug einfach brauchen für ihre Data Center. Das heißt, wenn man da jetzt relativ vereinfacht drauf schaut, dann könnte man sagen, okay, Forward PE, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, extrem attraktiv. Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich attraktiv. Von daher glaube ich persönlich, dass bei Micron noch einiges drin ist. Und die Company, die ist im Augenblick 400 Milliarden Dollar wert, was für mich immer so ein bisschen der Sweet Spot ist. Das heißt, jede Company, die über 100 Milliarden wert ist, da könnte man schon sagen, okay, die sind relativ sicher, relativ groß. Das heißt, das ist jetzt irgendwie kein Meme-Stock, der jetzt auf Null gehen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir immer noch ziemlich viel Potenzial, um vielleicht mal zu einer Trillion-Dollar-Company zu werden. Und es würde ja bedeuten, dass Micron vielleicht sich noch verdoppeln oder verdreifachen kann, was einige Analysten auch schon vorhersagen. Und es wäre ja allein schon dadurch erfüllt, dass irgendwann die Anleger weniger Angst haben, quasi, vor diesem zyklischen Geschäft. Allein dadurch, dass sozusagen die Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf 30 steigen würde, würde es ja schon in Richtung Trillion-Dollar-Company bringen. Und gleichzeitig wächst die Company noch unglaublich stark. Das heißt, Micron aus meiner Sicht irgendwie super spannend. Fast ähnlich spannend wie zum Beispiel Nvidia vor 3 Jahren. Und ich glaube, wenn man die Nvidia-These verstanden hat, dann macht auch Micron extrem viel Sinn, weil die ja beide so eng zusammenhängen, wie gesagt. Das heißt, ne, jeder Blackwell-Computer kommt dann eben auch mit sehr viel HBM, also High Bandwidth Memory von Micron oder eben SK Hynix oder Samsung. Das heißt, da muss man jetzt gar nicht unbedingt ein neues Geschäftsmodell lernen, sondern vielleicht einfach nur sehen, dass der Hype, den es um Nvidia gab, der ja auch gerechtfertigt war, jetzt so langsam überschwappt eben auf diese High Bandwidth Memory Player. Also Micron auf jeden Fall auch einer der Top-Titel überhaupt und wirklich eine der Positionen, die ich in den letzten Wochen am meisten nachgekauft habe. Noch besser als bei Micron läuft es nur noch bei SanDisk und das ist wirklich ein Phänomen. Year to date, also im Jahr 2026, das ja erst 3 Wochen alt ist, ist die Aktie schon 94% im Plus. Also sie hat sich fast verdoppelt innerhalb von 3 Wochen. Total crazy. In den letzten 3 Monaten alleine ist die Aktie 250% im Plus, also eine Verdreieinhalbfachung. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, hat sich die Aktie mehr als verzehnfacht. Also einfach total crazy. Die Aktie, die notiert ja gerade bei über 512 Dollar. Zwischendurch im April war sie mal bei 27 Dollar. Das heißt, da hat man sein Geld fast verzwanzigfacht, wenn man das jetzt eben zum Beispiel im letzten April gekauft hätte, bis heute. Also echt eine total crazy Wertsteigerung. Bei SanDisk kann man noch nicht so analog über das Kurs-Gewinn-Verhältnis sprechen. Hintergrund ist, die gehörten mal zu Western Digital, also sind jetzt quasi so eine Art Spin-off, um sich quasi nur um diesen Bereich KI-Speicher zu kümmern, sag ich mal. Deshalb gibt es da jetzt noch keine ganzjährigen Gewinnzahlen und deshalb gibt es in den ganzen Aktienstatistiken und Kennzahlen noch kein zuverlässiges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, da müsste man noch mal ein bisschen näher reinschauen, wie das zum Beispiel im letzten Quartal aussah, beziehungsweise wie der Outlook aufs nächste Jahr ist, beziehungsweise auf die nächsten Quartale. Ich bin aber der Meinung, dass das ziemlich stark eben auch der Logik von Micron folgen wird. Und das Spannende bei SanDisk ist eben, dass die Company im Augenblick erst 70 Milliarden wert ist. 70 Milliarden im Verhältnis, also Micron ist ja 420 Milliarden wert. Und wir wissen ja, ne, so richtig groß werden die Companies ja erst ab einer Billion, also als Trillion-Dollar-Company. Will jetzt nicht heißen, dass ich jetzt sage, SanDisk wird auch zur Trillion-Dollar-Company, also sehr wahrscheinlich nicht. Ich will damit nur sagen, dass die von der Market Cap her noch relativ klein sind mit 70 Milliarden. Das heißt, vor einem Jahr waren sie nur bei 7 Milliarden, jetzt sind sie bei 70 Milliarden. Glaube ich, dass absolut gesehen wahrscheinlich noch einiges an Luft drin ist, dass sie vielleicht zu einer 200 oder 300 Milliarden Company werden, was ja nochmal eine Verdreifachung oder Vervierfachung bedeuten würde. Was wäre jetzt meine Empfehlung an euch als mögliche Investoren? Natürlich kein Financial Advice. Aber ich glaube, der Hype hier ist ziemlich gerechtfertigt. Ihr solltet euch natürlich die Zeit nehmen, um das Ganze zu analysieren. Schaut euch YouTube-Videos zu den Themen an. Besprecht das Ganze mit Perplexity oder mit ChatGPT. Fragt einfach mal nach, hey, was hat es mit diesem Memory-Trend auf sich? Sind SanDisk und Micron überbewertet? Was machen die eigentlich genau? Was sind die Chancen und Risiken? Ne? Das heißt, immer wenn ich etwas auch im Podcast erzähle oder auf Social Media oder auf Instagram, sind es natürlich immer nur meine Eindrücke. Das sind dann vielleicht Hinweise an euch, dass ihr euch vielleicht mal diesen Aktien beschäftigen solltet, weil ich die spannend finde. Aber ihr solltet natürlich immer noch eure eigene Due Diligence machen. Und die ist natürlich jetzt immer einfacher geworden, dadurch, dass man natürlich einfach KI benutzen kann, eben Chatbots und einfach mal drüber diskutieren kann und sich da eben zum Teil auch die komplexe Technologie erklären lassen kann. Mache ich genauso. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal diese Aktien für mich entdecke, dann gebe ich auch ganz doof ein, hey, Perplexity, erklär mir mal wie einem kleinen Kind, was genau SanDisk macht, was eben Micron macht, wo ist der Unterschied, was sind die Vorteile gegenüber den Wettbewerbern und so weiter. Das heißt, meine Due Diligence mache ich eben auch einfach mit einem Chatbot. Natürlich habe ich ja schon ein bisschen Erfahrungen mit Aktien und mit Technologie und so weiter und kann es wahrscheinlich ganz gut einordnen, aber ich fange da auch immer ganz gerne von vorne an und lasse mir eben wirklich alles von ja, A bis Z erklären, um das Ganze eben noch besser zu durchdringen. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch machen bei allen Aktien, die ihr analysieren wollt oder für die ihr euch interessiert. Und dann gibt es ja immer noch die Frage, okay, das ist jetzt schon so krass abgehoben, ist es jetzt nicht schon zu spät? Ja, könnte man sagen, aber ne, SanDisk hat sich jetzt verzehnfacht. Als es sich verfünffacht hat, haben die Leute wahrscheinlich auch schon gedacht, es wäre zu spät. Oder als es sich verdoppelt hat, ne? Und mein Learning ist eigentlich, dass bei solchen Megatrends es meistens nicht zu spät ist. Klar gibt es immer irgendwelche Aktien, die sind dann vielleicht ein bisschen arg overhyped und dann kann man natürlich das Pech haben, dass man ganz oben einsteigt und dann crasht das Ganze. Aber wenn wir uns einfach mal die Geschichte der Top-Player anschauen, ne? Also die Google-Aktie, die steigt seit 20 Jahren, die Nvidia-Aktie, die steigt seit 20 Jahren, bei vielen anderen von diesen Tech-Playern eben ebenso. Ich glaube einfach, dass eben das Memory-Thema einfach ein Megatrend der nächsten Jahre ist, weil klar, wir brauchen immer mehr KI, immer mehr Daten und so weiter. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel ChatGPT benutzen und ChatGPT auf unseren Kontext zurückgreifen möchte, dann müssen wir ja quasi auf alles zurückgreifen, was wir jemals da reingeschrieben haben, was natürlich wiederum sehr speicherintensiv ist. Also ich bin da mega bullish, sage auch allen meinen Freunden, die sollen sich das Thema auf jeden Fall mal anschauen. Und was ihr zum Beispiel machen könntet, wäre zum Beispiel einfach mal nur ganz wenig in diese Aktien zu investieren, also eine Aktie oder vielleicht sogar nur eine Teilaktie, also einfach mal so einen kleinen Betrag. Ich habe für mich immer gelernt, dass sobald ich investieren bin, ich da einfach ein bisschen ja, mehr Zeit investiere. Ne? Und nehmen wir mal an, ihr überlegt euch, 10.000 Euro jetzt in Micron zu investieren, wisst aber nicht so richtig, ob ihr es machen sollt. Dann würde ich erstmal anfangen, 500 Euro in Micron zu investieren, das Ganze dann ein paar Tage gründlich zu analysieren. Und dann könnt ihr ja immer noch sagen, okay, ist nichts für mich, ich verkaufe die Aktie wieder oder ich gehe da jetzt stärker rein für 5 oder für 10.000. Aber es ist auf jeden Fall immer ganz gut, irgendwann mal zu starten, anstatt jetzt irgendwie auf den perfekten Zeitpunkt oder auf irgendeinen Rücksetzer zu warten. Denn bei Aktien, die in den letzten paar Monaten um ja, den Faktor 5 oder 10 gestiegen sind, wäre es ziemlich schwierig gewesen, da den perfekten Zeitpunkt zu finden. Und meistens, wenn das Momentum eben so stark ist, ist ja der perfekte Zeitpunkt einfach immer dann zu kaufen, wenn ihr davon überzeugt seid. Klar, kann es dann mal wieder runtergehen, ne, was ihr gekauft habt, und dann geht es am nächsten Tag um 10% runter. Könnte natürlich sein, aber ich denke, in den nächsten Monaten werden das mit so die stärksten Titel sein. Das heißt, meine aktuelle Strategie ist, dass ich von den Super 6 eigentlich nur zwei halte, nämlich Nvidia und eben Alphabet, weil die anderen aus meiner Sicht jetzt eben schwächeln und ich lege mir ja ungern sozusagen schlechte Aktien ins Portfolio. Das heißt, warum noch die anderen Super 6 oder Mag 7 mitkaufen, wenn ich der Meinung bin, dass Nvidia und Alphabet davon mit Abstand die stärksten sind. Und wenn es jetzt eben darum geht zu sagen, okay, ich will viel Upside nach oben haben, dann gehe ich eben auf Micron und auf SanDisk. Das heißt, ich würde erwarten, dass dieses Jahr Nvidia und Alphabet beide vielleicht so 20, 30, 40% Rendite erwirtschaften würden, was natürlich schon gigantisch wäre, wenn man mal dran denkt, wie groß diese Companies schon sind. Und bei Micron oder SanDisk könnte ich mir vorstellen, dass die um 50 bis 100% steigen werden. Wie es dann am Ende ausgeht, ne, wissen wir dann alle erst später. Aber vielleicht schon mal als Preview. Ich rede ja immer über die Super 6, aber ich werde auch dieses Fantastic Four Portfolio in Zukunft immer mal wieder erwähnen und auch benchmarken. Das heißt, Fantastic Four für mich jetzt eben Nvidia, Alphabet, Micron und eben auch SanDisk. Und dann werden wir auch schauen, wie dann die Performance sich über die nächsten Monate entwickelt. Zum Abschluss noch ein Update, was in der Welt von OpenAI und von Anthropic passiert. Also bei OpenAI, ganz spannend, es gibt jetzt ChatGPT Health. Das heißt, es ist ein Gesundheitsbereich innerhalb von ChatGPT. Ich benutze ChatGPT eh ja für alles Mögliche, vor allem auch für das Thema Gesundheit. Das heißt, ich habe mir ein eigenes Projekt eingerichtet. Das kann man ja, wenn man in die linke Navigationsleiste geht, kann man ja Projekte anlegen. Und dann kann man sagen, hey, ich mache jetzt ein Chatbot, wo es nur um meine Gesundheit geht. Da habe ich dann eben auch meine Gesundheitsdaten hinterlegt. Man muss natürlich jeder für selbst entscheiden, ob er es machen möchte. Aber ich habe da meine Arztberichte hochgeladen. Ich habe da meine Blutwerte hochgeladen. Ich stelle da ständig Fragen zu Ernährung, zu Fitness, zu Vitaminen, die ich vielleicht brauchen könnte. Und das heißt, ich benutze ChatGPT Health, so gesehen schon sehr lange inoffiziell in Form von so einem Projekt. Und jetzt wird dann eben ChatGPT Health dann eben auch ja, offiziell eingeführt als eigene Funktion, die man dann eben auch connecten kann mit Apple Health und so weiter. Also super spannendes Thema und macht natürlich auch total viel Sinn, wenn ChatGPT eben dein persönlicher Assistent werden soll. Weitere News zu ChatGPT, und zwar wird es jetzt eben auch offiziell Werbung geben bei ChatGPT. War ja abzusehen irgendwie, ne, dass wenn ChatGPT so viele User hat, aber nur ein Bruchteil davon ChatGPT Plus kauft, dann muss natürlich auch ChatGPT anders die monetarisieren. Und ein Weg dafür ist natürlich Werbung. Das haben ja Alphabet, also Google und Meta, ja auch schon die letzten 20 Jahre ganz gut vorgemacht. Und jetzt kommt eben Werbung bei ChatGPT raus. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze angenommen wird. Klar wird es am Anfang irgendwelche Shitstorms geben und dann wird es Leute geben, die sagen, hey, wird die KI nicht durch die Werbung beeinflusst und so weiter. Ich glaube, ChatGPT wird das gut machen. Das heißt, die Ergebnisse so gesehen, die werden halt organisch sein, die werden so gesehen halt ja nicht beeinflusst werden von Werbung. Und auf der anderen Seite macht es natürlich total viel Sinn, dass wenn ich jetzt in ChatGPT nach der besten Kaffeemaschine suche, da vielleicht dann eben auch eine Anzeige erscheint und ich jetzt nicht sage, okay, jetzt habe ich den Chat mit ChatGPT gemacht und jetzt muss ich nochmal auf Google gehen, um nach dem passenden Gerät zu finden. Also macht total viel Sinn, das eben auch zu vereinbaren. Ich glaube, dass ChatGPT Ads natürlich auch wieder sehr viele Opportunities erzeugen wird. Auf der einen Seite natürlich für alle Werbetreibenden. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Company seid, dann macht es natürlich total viel Sinn zu sagen, okay, ich muss jetzt total early sein, also total früh, was ChatGPT Werbung angeht. In der Vergangenheit war es ja immer gut, wenn man früh dran war, was Google Marketing angeht, was SEO angeht oder auch Search Ads. Dann ging es um Facebook und Instagram Ads, dann Influencer Marketing und TikTok Ads. Das heißt, immer wenn man früh dran war, dann hatte man eben diesen First Mover Advantage. Man hat vielleicht noch nicht so viel Konkurrenz, man kann Expertise aufbauen und sich gegenüber der Konkurrenz abheben. Und die Preise sind vielleicht noch nicht so hoch für die ganze Werbeleistung. Also ich erwarte, dass es eben bei ChatGPT Werbung genauso sein wird. Und natürlich auch eine riesen Opportunity für Agenturen. Das heißt, diejenigen, die in der Vergangenheit vielleicht schon eine erfolgreiche SEO-Agentur aufgebaut haben, eine Facebook-Ads-Agentur oder eine Instagram-Influencer-Agentur, ja, für die macht es natürlich total viel Sinn, sich jetzt auf das Thema ChatGPT-Ads eben auch zu stürzen. Beziehungsweise es wird natürlich auch ganz viele Newcomer geben, die vielleicht noch nie eine Agentur gegründet haben, aber jetzt eben auch eine Agentur oder eine Beratung gründen werden für den Bereich Werbung innerhalb von Chatbots, was wahrscheinlich eine super Opportunity ist. Das heißt, irgendjemand wird da eine Multimillionen-Agentur gründen und da das Geschäft seines Lebens machen. Also falls ihr das seid oder das im Sinne habt, dann stützt euch auf jeden Fall drauf, denn es ist immer super, einfach bei diesen Themen früh dran zu sein. Und als letztes Thema möchte ich nochmal Claude erwähnen. Also Claude ist ja eigentlich das Produkt von Anthropic. Über die sprechen wir ja gar nicht so viel, weil ja Anthropic meistens ja eher nur im Bereich Coding angewendet wird, also eher im Bereich Enterprise. Da ist aber so, dass über Weihnachten Claude Code, also quasi der Coding-Assistent, nochmal viel besser geworden ist. Das heißt, auch auf Twitter sieht man jetzt die ganze Zeit Leute, die halt dieses Vibe-Coding betreiben, die dann sagen, hey, Claude Code ist nochmal eine ganz andere Generation. KI-Coding, Vibe-Coding ist ja auch eine der Top-Skills, die ich ja immer wieder genannt habe für 2026. Da sollten wir uns alle auf jeden Fall auch stark weiterbilden. Und dann gibt es auch noch Claude Code for Work. Das ist quasi eine Art Assistent, der ähnlich ist wie Claude Code, aber eben nicht nur für Coding, sondern auch für normale Büroarbeiten, sag ich mal. Das heißt, da lohnt es sich auch auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Nämlich, dass man mit Hilfe von Claude dann eben auch vielleicht seine eigenen Softwareprodukte oder seine eigenen Workflows dann eben auch optimieren kann. Also das finde ich dann eben auch extrem spannend. Und ich glaube, da gibt es im Augenblick den höchsten Return sozusagen auf eure Zeit. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte einen neuen Skill lernen, dann wäre das eben Vibe Coding. Letztes Jahr hätte man noch gesagt, okay, das sind Tools wie Cursor oder Replit oder Lovable. Finde ich nach wie vor auch alle gut. Aber ich glaube, es lohnt sich eben auch total, jetzt eben bei Claude Code reinzuschauen. So, das war der erste Podcast für dieses Jahr und unser kurzes Update zu den Aktienkursen, zu den Super 6, vor allem aber eben auch zu den neuen Memory Playern, wie eben Micron und SanDisk. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dem Channel folgt, ihn gut bewertet, ein Like hinterlasst, einen Kommentar und all diese Dinge, damit der Algorithmus eben auch der Meinung ist, dass es ein cooles Format ist. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao.